Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Wie baut man ein Content-Portal auf und wie führt man es in Zeiten von AI-Search in die Zukunft? Darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute erfreulicherweise der Thomas Paatz. Thomas ist Gründer von mtbnews.de, ein Portal, was ich persönlich auch sehr schätze, aber dazu später mehr. So, lieber Thomas, danke, dass du dir die Zeit jetzt nimmst.
Ja, super gern. Vielen Dank für die Einladung.
So, Thomas, wir haben uns kennengelernt beim OMT. Im schönen Rhein-Main-Gebiet, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Und wir haben zwei Anknüpfungspunkte direkt gehabt, nämlich das erste Thema Mountainbiken, das zweite Thema Content. Und heute steht ein bisschen mehr der Content im Fokus. Also du hast MTB News gegründet. Ist so aus meiner Sicht, also ich kannte euch, weil ich immer wieder über euch stolpere, wenn ich nach Produkten suche, nach Testergebnissen suche, nach Ideen suche. Und dementsprechend seid aus meiner Sicht eins der bekanntesten Portale in dem Bereich.
Kennst du denn noch?
Na, spannende Frage. Hauptsächlich dann von den großen Mountainbike-Zeitschriften, die Angebote. Die sind mir aber meistens dann vom Content her irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also bleibt meistens bei euch hängen. Aber wir können gleich mal gucken, wen du als Wettbewerber siehst. Aber erzähl mal ein bisschen, wie würdest du euch kurz und knapp beschreiben und dann ein bisschen auch Einblick, wie bist du dazu gekommen, die Seite aufzubauen? Seit wann gibt es euch so ein bisschen Kontext?
Ich gehe erstmal noch einen Schritt zurück. Wir haben es kennengelernt auf dem OMT und der dritte Punkt, der hängen geblieben ist bei mir. Deine Firma ist ja MoreFire und wir standen da abends und haben was getrunken und das Nachbargebäude ist in Flammen aufgegangen. Deswegen bist du mir also du hast nichts damit zu tun gehabt, das ist einfach abgebrannt und wir standen da und genau, deswegen bist du mir einfach im Kopf geblieben, auch mit deiner Firma. Das war ja ein denkwürdiger Abend da in Mainz, ja.
Definitiv, ja.
Ja, gut. Zurück zu deiner Frage zum Start. Ich habe BWL studiert und habe als SAP-Bereich als Berater gearbeitet und war super viel unterwegs, damals auch ganz viel allein auf Projekten in irgendwelchen Ortschaften, weit weg von der Heimat. Ich komme aus Bad Kreuznach, hier kann man ziemlich gut Mountainbike fahren. Das heißt, ich war lange bei Bayer in Leverkusen oder in München auf irgendwelchen Projekten, wo SAP eingeführt oder angepasst oder irgendwie Sachen gemacht wurden. Und damals gab es noch kein GPS, es gab noch keine Social Networks, es gab kein Facebook, kein WhatsApp, kein Strava, nichts. Und ja, ich weiß nicht, wie der Altersdurchschnitt bei deiner Hörerschaft ist. Vielleicht können sich die Jüngeren das gar nicht vorstellen, dass es eine Zeit gab, wo es kein GPS gab. Also man konnte nicht einfach irgendwo sich in eine Strecke zusammenklicken, wie es jetzt geht, über Komoot oder Bike Router oder was auch immer, sondern ja, man war halt da und hat dann, so ging es mir. Ich hatte auf dem Projekt in Leverkusen halt mein Mountainbike dabei und dachte so, hey, hier gibt's Trails, aber ja, keine Ahnung, wo ich fahren soll. Und das war so für mich der Anfang. Das heißt, ich habe dann irgendwie versucht, da Trails zu finden und dieses Internet war für mich neu und ich habe dann angefangen, ein bisschen was zu programmieren und habe so eine Art Verabredungsbörse zum Mountainbiken programmiert, wo man sagen könnte, hey, es ist heute Freitag, ich will um 16 Uhr Fahrradfahren gehen in Köln, ungefähr eine Stunde lang. Und das war so der Anfang. Ich habe da quasi ein Forum drangehängt, aber es gab so die ersten Forensoftwares oder Forensoftwarepakete, dass man sich darüber connecten konnte. Und weil das eins der ersten Sachen gab, die so ein bisschen interaktiv waren, konnte man sich dazu klicken und das wurde angenommen. Das heißt, Forum hat damals angefangen und die Leute haben angefangen, sich darüber zu verabreden. Das war so der Anfang damals.
Wann war das?
So 2000 ungefähr.
2000, also schon, also für einige der Hörerinnen und Hörer definitiv vor der Zeit, als sie beruflich tätig waren, kann man so sagen.
Ja, ich meine, ich habe Kids und wenn ich dir erzähle, hey, das war dann und dann, waren die halt noch nicht mal auf der Welt, ja. Das ist, ja, ja,
für uns kommt mir bekannt vor. Ja.
So. Genau, ja, das war quasi der Anfang. Das heißt, der Start war mit Forum und Community und deswegen war mein Fokus auch immer auf interaktiven Sachen, wo man Leute irgendwie binden konnte, Leute zusammenbringen konnte, irgendwie Netzwerkeffekte nutzen konnte. Das heißt, über Foren, diese Fahrgemeinschaften, Marktplatzgeschichten, also all das, was jetzt halt so gang und gäbe ist, was es so gibt, haben wir damals recht früh angefangen und das quasi da bereitgestellt. Das war so der Anfang damals.
Und wie würdest du euch heute beschreiben? Weil ihr seid ein bisschen mehr als ein Forum.
Wir machen wir nicht nur MTB News, wir machen vier, 4 Websites mittlerweile. Das heißt, wir decken den ganzen Fahrradbereich ab. Wir machen Mountainbike News, wir machen E-Mountainbike News, wir machen Rennrad News und wir machen Nimmsrad. Nimmsrad ist für die urbanen, so Cargo Bikes und Trekkingräder. Genau. Zu E-Mountainbike. Wir hatten damals unsere Userschaft gefragt, hey, wollt ihr das auf der Mountainbike-Webseite spielen? Und damals vor x Jahren, als wir das gefragt hatten, war die Antwort nein. Deswegen wurde es getrennt gemacht. Das heißt, aktuell würde ich uns kennzeichnen als, ja, die One-Stop-Plattform für alles rund um Fahrräder. Das heißt, egal was dein Thema rund ums Fahrrad ist, wir helfen dir wie so ein erfahrener, guter Freund, der dir da weiterhilft, ja. Und das machen wir eben mit auf verschiedenen Säulen. Das heißt, wir haben einmal diese Magazininhalte, nenne ich es mal. Da haben wir Tests, Reviews, Neuigkeiten. Das heißt, wenn man halbwegs Fahrrad interessiert oder fahrradaffin ist, landet man früher oder später bei uns. Das heißt, bei uns findest du Tests, findet tagesaktuelle News. Das heißt, wir haben eine News-Redaktion, die schaut, dass jeden Tag Neuigkeiten bei uns auf der Seite sind. Wir produzieren Tests in großer Ausführlichkeit und Tiefe für die 4 Plattformen, das heißt für Mountainbikes, E-Mountainbikes, Rennräder, Gravelbikes und auch urbane Geschichten. Die Tests neuerdings eben auch viel mit Videocontent gepaart und das Ganze aber immer mit einer Connection zu der Community. Das heißt, zum Beispiel unsere News-Plattformen sind WordPress-basiert, wir nutzen aber nicht die WordPress-Kommentarfunktion, sondern haben die quasi ausgebaut und unsere Foren da angedockt. Das heißt, wenn man kommentiert, was bei uns unter allen News-Beiträgen immer der Fall ist, dann kommentiert man im Forum. Das heißt, Leute, die da kommentieren wollen, registrieren sich automatisch und haben dann da ihren Account. Das Community ist immer ein super wichtiger Bestandteil für uns gewesen und ist auch, ja.
Wir haben jetzt also, wir haben einen Test mit dabei, wir haben News mit dabei, wir haben so Ratgeber, nenne ich es mal, mit dabei. Was sind so die Traffic-Treiber? Also wo stürzen sich die Leute am ehesten drauf?
Es ist so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einige Forenthemen, die unfassbar viele Aufrufe haben, wo sich Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel zu konkreten Fahrradmodellen austauschen. Das heißt, es gibt ein Thema zu dem, keine Ahnung, Track Remedy, was 7-stellig Aufrufe hat. Wir haben Markenforen, wo auch irrsinnig viel los ist. Das heißt, wenn du eine Frage zu deinem Canyon oder zu deinem Propane-Bike hast, wird dir da geholfen, entweder von der Firma selbst, die dort auch mit supporten, oder anderen Nutzern und Nutzerinnen, die eben das gleiche Fahrrad fahren und vielleicht auch das gleiche Problem schon mal hatten oder das gleiche schon mal gelöst haben. Das heißt, in den Foren ist sehr viel los. Dann es gibt Kaufberatung dort auch, wo sich die Leute einfach in dem Bereich austauschen. Es gibt viele Schnäppchenjäger, wo die Leute einfach coole Schnäppchen posten, wo auch richtig viel los ist. Das ist so auf Community-Seite, würde ich sagen. Dann Tests und Reviews gehen irrsinnig gut bei uns immer. Deswegen, da geht auch so die meiste Arbeit der Redaktion drauf. Dann gibt's manchmal auch News-Content, der sehr, sehr, sehr gut geklickt wird. Jetzt gab's vor kurzem von Cube einen Rückruf, das was halt sehr gut geklickt wird. Das sind halt so kurzfristige, steile Peaks, die dann natürlich auch wieder abflachen, die aber dann auch außerhalb von unserer eigenen Kernleserschaft wahrgenommen werden, dann über, keine Ahnung, Google News oder Discover und dann auf dem Weg auch neue Leserinnen und Leser zu uns auf die Plattform spülen. Ansonsten, was auch sehr gut besucht ist, ist bei uns der Marktplatz Bikemarkt, wo die Leute Fahrräder kaufen, verkaufen, Teile, Klamotten. Genau, das ist so als groben Überblick.
Das ist schon eine ganze Menge. Da stelle ich mir so die Frage, wenn ich da an die Redaktionsplanung irgendwie rangehe, wie schaut ihr auf das Thema? Also zum Beispiel, liegt ein Fokus darauf, möglichst viele neue Nutzer zu akquirieren oder halt wirklich sehr stark die Community weiter zu pushen, weil das irgendwie für euch der Traffic-Treiber ist? Wie geht ihr so an dieses Thema Redaktionsplanung dran? Also mit welchem Ziel macht ihr dann welche Inhalte und in welcher Frequenz?
Okay. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Ich würde sagen, es gibt so Planung und Spontanität. Das heißt, wir haben eine News-Redaktion, das ist mein Kollege Dennis mit Support von der restlichen Redaktion auch ab und an. Da wird einfach geschaut, was ist heute aktuell. Das heißt, für viele Benutzer ist es so wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du deine News konsumierst. Liest du Google News oder Spiegel Online? Wo bist du unterwegs, Robin?
Tatsächlich schaue ich einmal die Woche, einmal am Tag abends die Tagesschau und Logo.
Okay, wunderbar, ja. Ja, also so ist das halt bei uns auch. Für Für einige höre ich immer wieder, dass halt die Startseite in ihrem Browser sogar ist. Das heißt, wenn es Bike-Freaks sind oder auch aus der Branche sind, die gucken bei uns und bei dem US-Pendant, was halt viel größer ist, bei Pinkbike, gucken die drauf und holen sich darüber ihre täglichen Neuigkeiten ab. Das heißt, da haben wir quasi diese ständige Newsflut sozusagen, wo wir selektieren, was ist relevant, was ist interessant, was könnte gut geklickt werden, was sind auch Marken, die unsere Userinnen und User interessieren oder was sind neue Trends. Dann haben wir, das heißt, das ist nicht geplant vom Inhalt her, aber es ist halt geplant, dass sich jemand drum kümmert. Dann haben wir Tests und große Themen, würde ich es mal nennen. Das heißt, wir machen Vergleichstests oder wir sind bei größeren Geschichten mit vor Ort. Das heißt, bei Rennrad News sind wir die letzten 3, 4 Jahre jetzt beim Grand Départ der Tour de France jeweils gewesen und haben dort quasi die Bikes der Tour de France porträtiert. Das heißt, wir haben Fotos gemacht, Videos gemacht und darüber berichtet. Das bringt dann auch super viele Klicks, ist für uns gut planbar. Wir sind dann mit dem Team vor Ort. Und auf Mountainbike-Seite findet es auch statt. Das heißt, wir sind auf dem Sea Otter Festival, was so das erste Festival im Jahr ist, um von dort die Neuigkeiten mitzubringen. Genau, die Testredaktion oder die Kollegen, die dann viele Tests machen, planen halt ihre Vergleichstests. Da brauchst du auch immer eine gewisse Vorlaufzeit. Keine Ahnung, wenn wir jetzt Bikes mit dem neuen Bosch-Antrieb testen wollen oder mit dem neuen DJI-Motor, dann musst du halt anfragen, hey, könnt ihr uns bitte zum 1. Februar eure Bikes hier und dahin schicken und dann brauchst du irgendeine Location, wo du hingehst, wo das Wetter vielleicht nicht ganz schlecht ist, dann brauchst du, die Kollegen müssen da zur Verfügung stehen, du brauchst noch, ein Filmer muss Zeit haben, ein Fotograf muss Zeit haben, das heißt, ein bisschen Orga, deswegen müssen wir immer so ein bisschen rückwärts planen, wie ihr bei euren Projekten wahrscheinlich genauso. Ja, also so gehen wir da dran und wir gucken, was sind gerade so relevante Themen, was ist interessant, was bewegt die Leute so ein bisschen. Und auch durch die Community werden Themen vorgeben. Das heißt, da gucken wir schon, was ist jetzt gerade angesagt, weil die sind da schon sehr, sehr, sehr am Zahn der Zeit.
Mhm. Aber bei den Testern stelle ich mir vor, habt ihr da so wirklich so einen kompletten Jahresplan und sagen wir, die Hersteller kommen auf euch zu und sagen, hier, da haben wir was, könntet ihr bitte dann und dann drüber berichten oder müsst ihr euch das holen? Wie ist da so der Austausch und wie viel Vorlauf ist da tatsächlich hinter?
Also würde ich so unterscheiden zwischen einem Vergleichstest von Fahrrädern, da brauchst du schon mehr Vorlauf und da würden gern mehr Firmen mit drin sein, als wir abbilden können. Das heißt, wir finden es dann interessanter und hilfreicher für unsere Nutzer, da tiefer drauf einzugehen und vorher schon zu selektieren, was sind die relevantesten und interessantesten Produkte in dem Bereich und vielleicht 1, 2 nischige, aber innovative Produkte mit dazu zu nehmen, dass wir halt ein Testfeld von, keine Ahnung, 4 bis 8 Produkten haben. Und da brauchst du dann schon irgendwie mehrere Wochen Vorlauf, bis die Sachen wirklich hier sind. Teilweise kommen die aus dem Ausland, dann bis das wirklich alles hier ist, bis alles organisiert ist. Dann hast du die Produktion selbst und dann hast du im Nachhinein, müssen die Artikel geschrieben werden, die Videos müssen geschnitten werden. Das heißt, das danach dauert dann halt auch nochmal ein wenig, meistens länger, als mir lieb wäre. Aber es dauert halt so lange, wie es dauert. Die Testurteile müssen auch wasserdicht sein. Die Kollegen stehen ja auch dahinter. Da wird sich dann abgestimmt. Oft machen wir solche Back-to-Back-Tests. Das heißt, die Kollegen fahren eine Strecke halt mit allen Bikes, mit mehreren Testern, die dann erfahren sind. Die machen ihre Notizen und dann wird nachher verglichen. Und so kommt man dann auf eine Struktur und auf Ergebnisse nach Kriterien, die halt vorher festgelegt worden sind. Und dann kann man sagen, hey, wenn du das willst, nimm das Rad. Wenn du das willst, ist das für dich das Bessere. Also so ist ungefähr der Ablauf bei so einem Vergleichstest und da sind wir bei mehreren Wochen. Einzeltests gehen schneller oder auch wenn wir irgendwie Zubehörgeschichten haben, keine Ahnung, es gibt eine neue Sattelstütze, eine Vario-Sattelstütze, sowas ist halt nicht so ein Aufriss, wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, nach Südfrankreich fahren, weil halt hier das Wetter gerade schlecht ist.
Ja, also ich stell mir diese Tests auch immer extrem anspruchsvoll vor für mich als Konsument, sind die wahnsinnig wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich da so drauf verlassen, dass die Testergebnisse auch wirklich dann auch valide sind. Und die spannende Frage, die sich in dem Kontext, also ich gehe mal davon aus, das hat alles Hand und Fuß, was ihr da macht. Was anderes würdest du wahrscheinlich
kriegen. Ich schwöre.
Doppelschwör. Die Frage ist, wie kriegt man es dann trotzdem hin, dass das auch, sag ich mal, leicht konsumierbar ist? Weil das ist ja zum Teil auch fachlich echt harte Kost dann, auch wenn auf irgendwelche Details dann da eingegangen wird. Für mich so als Durchschnitts-Mountainbiker ist das zum Teil dann auch extrem nerdig.
Ja, das ist ein super wichtiger und interessanter Punkt. Das ist auch was wir echt häufig diskutieren. Bei uns gibt es verschiedene Abstufungen, wie tief die Leute drin sind. Ich bin in dem Technikthema nicht tief drin, aber ich habe mehrere Kollegen, die sind halt Ingenieure. Die haben Maschinenbau zum Beispiel studiert und die sind da schon tief drin. Und da musst du dann irgendwie versuchen, so auf so einer Gratwanderung die Inhalte so rüberzubringen, dass sie fundiert sind, aber trotzdem verständlich. Finde ich echt super schwierig, ja, da genau diesen Mittelweg zu finden. Wir machen das, weil wir jetzt nicht wie zum Beispiel ein Heft, wo du halt dann, keine Ahnung, eine halbe Seite für einen Test bringen kannst. Wir sind da unbegrenzt, aber wir versuchen die Sachen schon kürzer zu machen. Wenn ich mir Sachen von früher anschaue, die waren oft sehr ausufernd. Jetzt haben wir das schon relativ strukturiert und wir geben auch intern eine gewisse Textlänge vor, dass das noch lesbar ist, weil ab irgendeinem Umfang sagen wir dann, hey, so viel Text, das liest ja keiner mehr. Und das gleiche Thema hast du eben auch bei Video. Da hängen wir viel Arbeit und auch Gedanken rein. Wie machen wir das, dass es noch cooler anguckbar ist? Wenn ich mir jetzt Videos anschaue, wo wir angefangen haben vor ein paar Jahren, das wirkt noch super steif und steht dann drunter, ey, ihr habt doch einen Stock im Arsch und die Kommentare hatten recht. Das wirkt wirklich sehr steif. Das ist aber auch so eine Lernkurve, wie mit allem. Weißt du, wenn du uns, keine Ahnung, deinen ersten Podcast anhörst, da war der vielleicht auch noch ein bisschen holprig und mittlerweile ist der super fluffig und da sind wir uns auch am Weiterentwickeln im Videobereich, ja.
Hm. Ja, also ich stelle die Frage auch ganz explizit, weil das haben wir bei ganz vielen Projekten, diese Herausforderungen, es muss fachlich wahnsinnig fundiert sein und wenn man dann die Ingenieure dran lässt, dann wird's übel, weil halt eben alle Nicht-Ingenieure kein Wort verstehen und sofort aussteigen, aber genau da diese Gratwanderung, das merken wir bei fast allen Content-Projekten, weil und die beliebiger, belangloser Content, dafür haben wir ja die KI mittlerweile.
Ja, aber also das versuchen wir. Also wir nutzen KI auch an vielen Stellen, aber also an der Stelle macht es halt keinen Sinn, da irgendwie die Inhalte damit zu erstellen, weil wir wollen ja wirklich unsere Erfahrung wiedergeben, die Kollegen jetzt mit den Bikes oder mit den Teilen irgendwo gemacht haben und das dann halt in einem Umfang, der gut konsumierbar ist und trotzdem aber eine gewisse Tiefe hat.
Mhm. So, beim Thema KI, wir gehen gleich mal auch auf das ganze Thema KI und SEO ein. Mhm. Vorher noch den Schritt, was sind so für euch die wichtigsten Traffic-Quellen?
Da haben wir natürlich Google bisher.
Bisher.
Genau. Also es ist unterschiedlich auf unseren Plattformen. Bei Mountainbike News haben wir am meisten direkten Traffic. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Da ist einfach für viele Leute ist einfach der direkte Zugriff, der liegt noch vor Google, zumindest laut unseren Analysen. Ist das so, weil die sind es halt gewöhnt, diese Seiten aufzurufen und dorthin zu gehen. Deswegen sehen wir da jetzt noch keine Riesendramen durch weniger Google-Performance oder so. Genau, wir haben einmal ja Google direkten Traffic und auch solche Sachen wie Discover. Das wird mehr und mehr wichtiger für uns. Sehen wir Peaks bei einzelnen Artikeln. Wir versuchen mehr und mehr zu verstehen, wie wir das noch besser nutzen können.
Also kann ich sagen, ihr seid in meinem Discover-Feed, taucht ihr auch regelmäßig auf, ist aber auch beim Nutzungsverhalten jetzt nicht so total überraschend.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, das ist so ein Ding, wo viele wahrscheinlich gerade dran arbeiten. Ja. Wenn ich irgendeinen Artikel bei mir dann im Feed sehe, schreibe ich halt dem Kollegen, hey, ich habe es gerade gesehen, cool.
Sind bei mir dann auch hauptsächlich Neuerungen, also wirklich News, wenn irgendwie ein bestimmter Anbieter neue Modelle auf den Markt bringt. Das finde ich mal ganz interessant. Also wie kommt das da zustande? Was ist mit den Themen Social Media und E-Mail-Marketing? Wie seid ihr da aufgestellt? Wie relevant ist das für euch?
Social Media nutzen wir, aber nicht als großartigen Traffic-Bringer. Das heißt, ein bisschen funktioniert das, aber es ist nicht auf dem Level wie der direkte Traffic oder auch wie Google. Das heißt, wir haben eine Kollegin, die sich ausschließlich um Social Media kümmert und versucht, unsere Accounts dort cool zu halten, die zum Weiterwachsen lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass darüber viele Klicks reinkommen. Ist aktuell dort auch jetzt nicht unser Ziel.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es Accounts gibt, die das richtig cool machen, die darüber sehr, sehr, sehr viel Traffic generieren, die in so einem ähnlichen Business unterwegs sind wie wir. Also für uns funktioniert das so okay, dass wir darüber unsere Sichtbarkeit und Relevanz haben, ja. Und E-Mail, wir haben E-Mail-Listen, Newsletter, es gibt redaktionelle Newsletter, die wir in regelmäßigen Abständen rausschicken. Es gibt so automatisierte, wo du dich für die News des Tages anmelden kannst. Da kommt was bei rüber, aber das ist jetzt auch nicht irrsinnig viel. Mhm. Also ja, es ist schon in einem relevanten Bereich, aber nicht vergleichbar mit dem, was direkt oder über Google reinkommt.
Ja. Magst du verraten, wie viele Leute ihr im E-Mail-Verteiler habt, um so eine Größenordnung einzuschätzen?
Über alle, also sechsstellig, ich müsste jetzt addieren, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass eine 2 vorne steht.
Okay, sechsstellig mit einer 2 vorne.
Ja.
Das ist relevante Größenordnung.
Genau, über die 4 Plattformen dann so grob überschlagen, vielleicht sogar eine 3. Ich gucke immer nur auf diese einzelnen Zahlen, aber ja. Genau, eine 2 oder eine 3 vorne, ja.
Und wenn wir jetzt die aktuellen Entwicklungen anschauen, du hast ja jetzt schon gesagt, bei Mountainbike News seid ihr jetzt nicht so stark von Traffic-Einbruch betroffen, weil der Großteil des Traffics direkt kommt. Das ist aber, ich meine, eine historische Leistung, die dann über 25 Jahre einfach Aufbauarbeit dann halt eben auch die Konsequenz ist. Bei den anderen Portalen merkt ihr dann jetzt schon sehr stark, dass über Google weniger kommt?
Wir merken, die anderen haben einen ähnlichen direkten Traffic, witzigerweise. Da merken wir, dass ein bisschen weniger kommt. Das wird aber dann durch andere Sachen aktuell teilweise ausgeglichen und kompensiert. Also wie Discover beispielsweise.
Ja, okay. Weil also meine Vermutung war, ich habe es jetzt nicht outside in bei euch mehr im Detail angeschaut, dass ihr habt ja viele, auch ihr beantwortet ja viele Fragen von Leuten. Also sowas halt eben, worauf muss ich achten beim Kauf von und da sind ja AI-Overviews, ChatGPT eigentlich schon relativ stark in dem Bereich, ja, dass die direkte Antworten liefern. Beobachtet ihr das, inwieweit ihr dann auch da zitiert werdet, also wie ihr es stattfindet in den KI-Antworten?
Wir haben zurzeit da noch keinen perfekten Ansatz. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie schon sehr viel weiter seid. Wir hatten es am Anfang, als das neu war, hatten wir quasi die ganzen AI-Bots erstmal gesperrt, weil wir dachten, ey, sehr uncool, wenn die bei uns alles abgrasen. Und dann haben wir festgestellt, ja, okay, dann finden wir auf AI nicht statt. Das war dann auch nicht so cool. Haben wir es wieder reingelassen. Genau. Wir schauen, was da funktioniert, machen aber aktuell noch keine dedizierte Optimierung also keine Geo-Optimierung oder so.
Ist das was, wo ihr sagt, steht das auf der Roadmap dann für 2026, dass ihr definitiv da tiefer reingeht?
Ja.
Ja. Und das heißt.
Wobei ich finde es super schwierig. Du bist ja auch sicher tief drin. Es ist so dynamisch alles gerade. Es verändert sich relativ rapide gerade. Ja, ich bin total gespannt, wo da die Reise am Ende des Tages hingehen wird, ja.
Macht ihr da Sorgen?
Also ich weiß nicht, ob Sorgen der richtige Begriff ist. Ich mache mir schon Gedanken, klar. Also ja, es betrifft ja die ganze Publishing-Branche insgesamt. Und würde mich so als First Mover bezeichnen. Ich nutze diesen ganzen ChatGPT schon sehr lange und dachte da schon, hey, okay, wenn ich das jetzt nutze, in einem Jahr nutzen das alle. Da habe ich mir schon Gedanken zu gemacht und versucht zu überlegen, was können wir denn anbieten, was darüber nicht geht. Und versuchen die Sachen dann halt mehr zu pushen, um Sachen abzufedern. Genau, wie zum Beispiel bei uns hast du diese persönliche Connection, du kannst mit Menschen dich austauschen, bekommst echte, direkte, ungefilterte Meinungen. Deswegen gehen wir auch, versuchen Community noch weiter nach vorne zu stellen. Wir machen diese Videos auch deswegen, um quasi unseren Tests auch mehr Gesicht zu geben. Das heißt, du siehst einen Test von einem, keine Ahnung, was für ein Bike willst du jetzt kaufen, ein neues Enduro-Bike oder ein E-Mountain-Bike und dann siehst du halt, okay, das ist von dem Mitch oder von dem Rico getestet und den kennst du ja von dem Video. Oder andersrum, du siehst auf YouTube das Video und findest den Test ganz cool und willst halt mehr darüber wissen und kommst dann darüber zu uns. Das heißt, das sind so Sachen, wo wir uns schon Gedanken machen. Sorgen würde ich es jetzt aber nicht nennen.
Nee, du willst jetzt auch gerade nicht alleine, dass du überlegen musstest, ob du dir Sorgen machst. Das ist schon mal ein ganz guter Indikator. Ich finde den Ansatz eigentlich auch total naheliegend zu sagen, okay, was können wir machen in einem frühen Stadium, was vermutlich nicht von der AI irgendwie ersetzt werden kann. Und das ist, wenn ich habe jetzt auch in der Vorbereitung mal ein bisschen mein eigenes Suchverhalten so ein bisschen reflektiert. Es ging jetzt darum, für meinen Sohn brauchte ich jetzt neue Protektoren, weil er aus den alten rausgewachsen ist. Und dann war halt eben der erste Schritt, so bei ChatGPT mal fragen, so worauf muss ich achten, was sind so Größenangaben etc., wo kann ich da drauf achten? Und wenn es dann um konkrete Produkte geht, so gehe ich auf die Seiten, wo ich weiß, dass die Produkttests aktuell sind. Ich kann sehen, woher die Daten sind. Ich gehe in die Community rein und gucke, was da Leute gesagt haben. So, das heißt, ein Teil meiner Transaktion findet auf diesen Plattformen statt. Aber wenn es ins Detail geht, sind mir die Entscheidungs-, mir die Tragweite zu groß, als zu sagen, ja komm, die KI wird schon ein gutes Produkt ausspucken, weil die Daten passen mir meistens halt dann irgendwie dann doch nicht.
Ja, das stimmt. Also ist bei mir, glaube ich, mein Suchverhalten ähnlich. Also wenn ich ein Produkt kaufen will, lasse ich mich da irgendwie anfüttern durch irgendwelche Übersichtsgeschichten. Aber wenn ich mehr wissen will, gehe ich dann am Ende des Tages doch vielleicht auf die direkte Übersicht aus einer vertrauenswürdigen Quelle, wo ich vielleicht eh schon mal unterwegs war und lande so dann wieder da. Gerade zum Thema Protektoren kann ich dir einen sehr guten Knieschoner-Vergleichstest bei uns empfehlen, wo wir tatsächlich in einem Labor waren, wo Beschleunigungswerte am Knie gemessen worden sind, was da am Ende ankommt, wenn man drauf knallt. Und da findest du die wunderbar aufgelistet und kannst dir für deinen Sohn die perfekten Dinger noch bestellen. Genau.
Ja, und das ist einmal das Problem mit vertrauenswürdiger Quelle. Also so, sind die Dinger wirklich getestet worden? Weil ich bei vielen Webseiten immer die Frage stelle, also hatte das Ding wirklich jemand an oder war das im Labor? Und deswegen finde ich halt eben auch das Thema Videocontent bei euch super spannend, weil da, also hattest du so eingangs gesagt, da habt ihr jetzt ein bisschen mehr gemacht bei den Tests, weil ich finde, da ist immer die Vertrauenswürdigkeit dann doch nochmal ein bisschen größer. Du siehst das im Einsatz. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie da eure aktuelle Strategie ist, wie es auch weitergeht und auch so wie der Aufwand, den ihr da betreiben müsst, in Relation halt eben auch zu Sichtbarkeit und Traffic dann ist?
Ja, gerne. Also ich stimme dir komplett zu. Wenn ich nach irgendwas suche und manchmal bist du dann auf irgendwelchen Testseiten und du weißt nicht, hey, ist das jetzt nur irgendein zusammengeschriebener Bullshit oder haben die es wirklich zumindest mal in der Hand gehabt? Oder dann siehst du schon, okay, das sind nur Herstellerfotos und kommst da drauf, okay, die hatten das nicht mal getestet. Also wir haben letztens, keine Ahnung, einen Trockner für daheim gebraucht und war ich auf irgendeiner Seite gelandet und dann, ja, okay, das war wohl dann kein Test, weil keiner diesen Aufwand geht. Und bei uns, wir waren tatsächlich in einem Labor und es gibt dann auch Fotos aus dem Labor, wie die Dinger getestet worden sind, Grafiken, also Tests von der Testapparatur, wo da irgendwas draufgeknallt ist. Genau, und sowas ist eben dann was auch dann perfekt als Video funktioniert. Bei dem Test hat man noch kein Video gemacht, ist jetzt irgendwie 2 Jahre alt oder anderthalb. Mhm. Aktuell haben wir einen Vollzeit-Videografen bei uns, der die 4 Plattformen supportet in dem Bereich. Das heißt, Patrick ist dann mit auf Produktion. Die Kollegen buchen ihn quasi vorher und sagen, hey, dann und dann steht der Vergleichstest an. Wir sind dort und dort. Das machen wir. Und dann plant er das in seinem Kalender mit, plant seine Schnitttage mit ein. Häufig steht zum Beispiel, wenn du einen Vergleichstest hast und keine Ahnung, 4 Leute fahren irgendwelche Bikes, ist, wenn du das letzte Bike gefahren bist, das Fazit noch nicht fertig. Das musst erst noch sprechen. Das heißt, oft werden diese Fazits quasi im Nachhinein dann noch aufgenommen. Das machen wir hier bei uns im Studio, das heißt, wir haben ein Studio hier bei uns im Office, wo wir dann wir nennen es Talking Heads, wo die Leute vor der Kamera stehen und quasi die Sachen rund um das Fahrrad erzählen, dann aufgenommen werden. Das heißt, der Aufwand ist da schon vorhanden und wir versuchen uns da auch weiterzuentwickeln in der Form, dass wir schauen, was geht bei anderen gut, wo können wir besser werden, dass wir noch eine größere Reichweite damit erzielen, auch wenn wir sehen uns nicht als YouTuber, sondern ja irgendwie so dazwischen, weil wir sind halt ein Team, eine Marke. Ich glaube, als YouTuber hast du es einfacher, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt hier der Robin und ich bringe jetzt jede Woche ein neues Mountainbike-Video. Bei uns sind es verschiedene Gesichter. Genau. Wir versuchen es aber schon irgendwie auf eine persönliche Ebene zu bringen, dass die Leute mittlerweile auch wissen, wer vor der Kamera steht. Es war die Tage auf einer Familienfeier und da meinte ein Verwandter, ey, ich habe hier ein Video, du machst auch diese Rennradseite, da habe ich so einen Typ gesehen, der die neue SRAM-Gruppe getestet hat, richtig gut. Und dann erkennen die Leute halt meine Kollegen schon wieder, die da vor der Kamera stehen und gucken sich dann auch vielleicht das nächste Video von ihm an, wenn Harry dann das neue Cervelo vorstellt oder so.
Habt ihr quasi ein Corporate Influencer-Programm so
ja,
für die Tür aufgesetzt?
Ja, irgendwie schon. Also ja, das. Ja, also genau das ist es, ja.
du hast vorhin so nebenbei gesagt, halt, ne, ihr habt immer geschaut, was können wir machen, oder dein erster Impuls war halt so ChatGPT getestet, okay, was können wir machen, was die KI nicht kann oder nicht so schnell kann, muss man ja auch sagen. Und das sind es ja genau, diese persönliche Connection. Die Leute haben halt eben dann ein größeres Vertrauen. Du hast die Bilder aus dem Labor, wie ihr getestet habt. Du hast die echten Menschen, die das dann testen und dann mit ihrem Namen und ihrem Gesicht dann dafür stehen. Und die, ich glaube, das ist halt eben auch der einzige Ansatz, mit dem man nachhaltig da auch irgendwie diese Glaubwürdigkeit, die in dem Segment so unfassbar wichtig ist, auch behalten kann.
Ja. Also die Kollegen sind sichtbar, die sind auch am, keine Ahnung, wenn die am Wochenende im Bikepark sind, werden die angesprochen, und die, wenn die dann mit anderen zusammen mal fahren, dann sehen die halt, okay, die können ja richtig gut fahren und haben dadurch dann Glaubwürdigkeit. Das heißt, wenn die in ihrem Testurteil, in einem Video oder einem Artikel halt schreiben, das fährt sich halt so und so, und es sind dann die passenden Fahraufnahmen in dem Video oder Foto drin, dann kommt das dann schon irgendwie authentisch auch rüber, dass es eben so ist. Wir versuchen auch relativ, also wir hatten Tests und Reviews, wir machen noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel im Mountainbike-Bereich ist dieser World Cup noch so ein Ding. Das heißt, ich habe zwei Kollegen, die zumindest bei den europäischen World Cups bei ganz vielen mit am Start sind und von dort eben die Neuigkeiten mitbringen. Und jeden Tag geile Fotos, teilweise Videos, Social Inhalte mitbringen, was du eben auch sonst nirgends bekommst. Das läuft bei uns auf unseren Social-Kanälen läuft das sehr gut. Die Artikel werden sehr gut geklickt, weil es die Infos halt nirgends sonst gibt, aber es trotzdem eine große Fanbase hier gerade im deutschsprachigen Raum gibt, wo wir dann die einzigen sind, die das in der Tiefe bringen. Ja. Und konstant, ich meine, wir machen das seit x Jahren jetzt und du weißt halt, okay, wenn du wissen willst, wer beim Downhill World Cup in Leogang an den Start geht, gehst du halt zu uns.
Man geht zu euch. Inwieweit machen die Marken das? Inwieweit seid ihr schon auch die Anlaufstelle, dass die Marken bei euch die ganze Zeit an die Tür klopfen und sagen, könnt ihr mal, du hast gerade schon gesagt, bei den Tests ist das der Fall. Ja. Weil ich meine, ihr lebt ja von Kooperationen und von Werbung, wenn ich das Geschäftsmodell einigermaßen richtig durchdrungen habe.
Ja, genau. Wir leben von Kooperationen, wir leben von Werbung. Wir machen noch ein bisschen Affiliate-Business über Preisvergleiche, die wir haben. Unser Business läuft zum Teil über die Programmatic-Seite, das heißt, wo wir an Börsen wie Google, AdExchange angebunden sind oder ähnliches, oder eben über direkte Kooperationen, wo wir auch seit ein paar Jahren auch solche Sachen wie Advertorials bei uns bringen, die dann auf der einen Seite dem Hersteller Sichtbarkeit bringen, aber bei uns jetzt kein schrottigen Content haben, sondern auch interessante Sachen sind, die trotzdem auch geklickt und kommentiert werden. Das heißt, haben wir irgendwie so einen Weg gefunden, der gut für uns funktioniert. Das ist immer als Anzeige gekennzeichnet. Das heißt, es ist klar, es ist eine Anzeige, es ist trotzdem aber interessante Inhalte zu neuen Produkten, neuen Destinationen oder was auch immer. Genau.
Ich kenne es von anderen Webseiten mit starker Community, wo man sagt, boah, starke Community ist ein Segen, kann aber auch ein Fluch sein, weil du hast halt Leute, die dann auch oft meinungsstark sind. Und so die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ihr monetarisiert die Seite natürlich, also das Ganze muss ja auch irgendwie funktionieren. Inwieweit stößt das dann auch mal auf Reaktanz bei Leuten aus der Community, wenn zum Beispiel ein Advertorial halt eben als Anzeige gekennzeichnet ist und dann sich aufgeregt wird? Also inwieweit ist eure Community da auch sehr kritisch, was das angeht?
Die Antwort ist ja. Ja, also wir haben wie du gesagt hast, ist, glaube ich, eine super Zusammenfassung. Fluch und Segen. Ich bin so happy. Ich sag, wenn es irgendwo dann mal wieder irgendwo Probleme gibt, sage ich immer zu meinen Kollegen, hey, das ist ein Luxusproblem. Alle anderen werden so happy, wenn sie so eine geile Community und so eine geile Interaktion und Beteiligung hätten, der User, weil das zeigt ja auch, dass es denen wichtig ist, was bei uns los ist. Wenn du woanders bist, wo du keine Interaktion machen kannst, dann siehst du was, denkst du, okay, das ist doof und klickst weg. Und bei uns macht man sich die Arbeit und diskutiert drunter und schreibt drunter, warum es doof ist. Das finde ich schon sehr cool und das zeigt immer wieder, dass eine Sache ist, die den Leuten am Herz liegt irgendwie. Aber ja, natürlich, wir haben Moderatoren, gerade in den Foren, die sich dann halt damit auseinandersetzen, ja.
Was ich super spannend fand, ist, dass du halt eben auch gesagt hast, die Marken kommentieren dann auch selber. Also haben die dann auch, weißt du das, ob die dann dedizierte Personen haben, die dann das Community Management dann bei euch machen, oder machen die das so mal zufällig, wenn sie drauf gestoßen werden? Wie gehen die da vor?
Also es gibt ja, bei uns gibt es Herstellerforen, da sind, da machen das die Hersteller auch sehr unterschiedlich. Da gibt's Community Manager, die sich da beteiligen. Zum Beispiel Orbea, da ist das die Andi, die das macht. Oder bei Canyon ist es jemand aus dem Support-Team, die das da aktiv unterstützen. Dann gibt's auch Firmen, die einfach einen offiziellen Account bei uns haben und sich da auch in Diskussionen einklinken. Oder letztens gab's große Diskussionen um YT, da, die waren insolvent und neu gestartet. Da hat sich dann der Markus Flossmann, der Gründer und Geschäftsführer, halt mit seinem Account bei uns gemeldet und mit den Leuten diskutiert und seine Sicht der Dinge dargestellt. Und das ist halt was, was du sonst nirgends bekommst, quasi Sachen aus direkter erster Hand, dass jemand dir eine Antwort gibt auf eine Frage, die du vielleicht hattest. Also, warum habt ihr das jetzt so und so gemacht? Und er schreibt dann halt dazu. Das ist schon krass. Wir versuchen solche Sachen manchmal auch zu pushen mit solchen Ask Me Anythings, wo wir Firmen einladen, dann quasi Rede und Antwort zu stehen. Sammeln wir im Vorfeld Fragen aus der Community und die werden dann beantwortet in quasi einem überschaubaren Zeitraum, wie man es auch von Reddit zum Beispiel kennt. Aber sonst, ja, bei uns ist quasi die ganze Branche ist da und liest zumindest mit. Einige beteiligen sich aktiv. Ja. Dass die ganze Branche da ist, hat auch wiederum den Vorteil, wir haben bei uns auch ein Jobportal integriert und die Jobanzeigen haben wir bei uns auch im Content integriert. Das heißt, wenn du jetzt bei einem Hersteller arbeitest und liest hier den neuen Testbericht zu dem Knieschoner, den du deinem Kind kaufen willst, dann siehst du drunter eine Anzeige, hey, hier, der andere Hersteller sucht ja auch gerade jemand in meinem Bereich und kannst vielleicht bewerben oder findest halt bei uns genau die super interessierten Bike-Fans, die halt vielleicht auch gute Mitarbeiter in deinem Unternehmen wären, in der Fahrradbranche. Ja.
Mhm. Und wenn du jetzt auf die 25 Jahre zurückschaust, ist so Community das Ding, wo du sagst, das war eigentlich der wichtigste, nachhaltigste Treiber so für eure Entwicklung, für euer Wachstum?
Ja, würde ich sagen. Ja, ist bei, ja, also erstmal ja und auch bei Sachen, die wir neu entwickelt hatten, habe ich da schon immer echt ein Auge drauf gehabt, dass wir Community-Funktionen integriert haben, eingebaut haben. Das heißt, man muss irgendwas da machen können, das interaktiv ist. Entweder liken, kommentieren, irgendwas selbst hochladen, anlegen. Wir haben so verrückte Sachen wie ein Gewichtsvergleichsportal. Das heißt, es gibt Leute, die wollen sich ihre Bikes besonders leicht aufbauen und da kannst du einfach deine Teile wiegen, auf der Waage fotografieren und hochladen. Und andere können jetzt halt einfach gucken, hey, welches ist eigentlich der leichteste Sattel oder wenn ich mir jetzt einen neuen Reifen von Schwalbe oder von Conti kaufe, wie sind die Gewichtsabweichungen von dem gleichen Reifen von bis? Das heißt, das sind alles so Infos, die du da findest und die halt nur über eine Community abzubilden sind.
Da könntet ihr wahrscheinlich keinen Redakteur für einstellen, der das.
Nein, also es macht gar keinen Sinn. Und so, es gibt ja, also Wikipedia ist ja auch so ein Ding, wo ganz viele Leute an einer Sache mitarbeiten. Oder was ganz anderes, wir haben bei uns so ein Trainingswettbewerb, Winterpokal, wo du dich einfach motivierst im Winter, trotz, wie sagt ihr bei euch, uselig, sagt ihr bei euch?
Uselig. Im Sauerland sagt man auch uselig.
Uselig, okay. Bei useligem Wetter rauszugehen und Fahrrad zu fahren, da kannst du eine Gruppe anlegen, mit denen dann zusammen deine Punkte eintragen und gucken, wer hoffentlich nicht letzter ist und dich gegenseitig pushen. Das heißt, sind alles irgendwie Sachen, die entweder aus der Community gekommen sind und wo wir dann quasi eine Mini-App draus gebaut haben, also ein Produkt auf der Webseite, oder die uns irgendwie selbst eingefallen sind. Also Winterpokalkarten, das hatte ein User angefangen, dem haben die Leute geschrieben, hey, ich war gestern 2 Stunden fahren und er hat das alles in der Excel-Tabelle händisch eingepflegt. Und dann haben wir vor x Jahren, hat mein Entwicklerkollege Markus da einfach dann diese Winterpokal-App draus gebaut, wo die Leute es selbst eintragen können oder aus Strava importieren. Ach, so wie sie Stadtradeln bloß für die sportlichen Leute.
Du bist jetzt seit vielen Jahren tief im Maschinenraum drin von so einer Content-Seite und baust die dann auf und dann ist wahrscheinlich man schwimmt irgendwie im eigenen Saft. Was sind so andere Seiten, vielleicht auch komplett andere Branchen, andere Content-Portale, die du irgendwie als Inspiration siehst, wo du sagst, boah, die machen einen total guten Job contentseitig. Von denen schaust du dir ab und zu was ab. Gibt es da welche?
Ich bin schon sehr Content interessiert, sowohl in unserer Fahrradbubble als auch woanders. Das heißt, in unserer Fahrradbubble schaue ich schon, wie andere zum Beispiel Tests machen, wenn es irgendwie mal neue Player gibt, wie die da aufgezogen sind oder auch wie das Thema Video umgesetzt wird, da gucken wir schon, wie machen coole YouTuber das, wie schaffen die es, ihre Inhalte kurzweilig und trotzdem informativ rüberzubringen. Ansonsten bin ich auf den klassischen News-Websites auch unterwegs und da lassen wir uns auch schon inspirieren. Das heißt, keine Ahnung, ob es jetzt Spiegel Online ist oder so. weil die haben ja auch das Problem, was wir so ein bisschen haben, dass sie sehr, sehr, sehr viel unterschiedliche Arten von Inhalten haben mit einer hohen Schlagzahl, die dann trotzdem irgendwie navigierbar sein muss und strukturiert sein muss. Aber, ja.
Aber ich finde den Punkt, sich von YouTubern inspirieren zu lassen, das ist aus meiner Sicht völlig unterschätzt von vielen Unternehmen tatsächlich, weil das sind Leute, die leben davon, dass sie es schaffen, in den ersten 3 Sekunden die Aufmerksamkeit zu catchen und Content zu machen, dass die Leute immer wieder dranbleiben. Also ich behaupte auch, von YouTubern kann man viel mehr lernen, als ja viele Leute, die irgendwie in Unternehmen schon etabliert sind, manchmal auf dem Schirm haben.
Ich gehe damit meinen Kollegen auch echt auf den Nerv, wenn Videos quasi unveröffentlicht sind und rumgehen. Und dann sage ich, ey, ich finde den Anfang voll langweilig, mach das irgendwie anders. Weil es muss sich halt irgendwie catchen. Und das Negativbeispiel ist dann so, hallo, ich bin der Thomas, willkommen in Bad Kreuznach, ich will euch hier das neue Cannondale-Fahrrad zeigen. Und so, ja, das will ich mir selbst nicht anschauen. Das muss, du brauchst einen Hook oder irgendwas. Es muss halt cool sein und griffig und auf den Punkt, ja. Genau, und da weiß ich, dass ich meinen Kollegen und Kolleginnen auf den wörtlichen Sack gehe.
Mit Thomas Patzim, Gründer von MTB News und weiteren wichtigen Fahrradportalen, habe ich darüber gesprochen, wie ein Content-Portal eigentlich aufgebaut werden kann, aber vor allem auch, wie es eine Zukunft haben kann, wenn alle darüber reden, dass ja die AI das ganze Thema Content und Internet disruptieren wird. Und ich fass mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Und da sind vor allem 2 große Punkte, die wir dann nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. Das erste Thema ist, wie hat er eigentlich das Portal aufgebaut? Und das ist Community First. Hat er auch wunderbar auf den Punkt gebracht. Sie haben es geschafft, eine Community aufzubauen, die wahnsinnig interessiert ist, die MTB News als Startseite hat, dass zwar Google-Traffic wichtig ist, aber nicht eine komplette Abhängigkeit dann davon da ist. Die Leute, die interagieren, die kommentieren, die so relevant sind, dass selbst die Hersteller sich in den Foren dann mittreiben. Also Community-Ansatz in den Fokus zu stellen und wirklich aus Content zu machen, der Community hilft. Und der zweite Punkt ist, Thomas' erster Gedanke, als er ChatGPT bedient hat, so, was kann ich eigentlich machen, was das Tool nicht kann? Also mach Content, den die AI so schnell nicht erstellen kann. Und das heißt, da tiefergehende Tests zu machen, Videocontent zu machen, eigene Personen auch aufzubauen, die eine Bindung erzeugen, was halt eben auch für mehr Vertrauen sorgt und was dann entsprechend auch dafür sorgt, dass die Leute halt eben die eigene Seite als Startseite nutzen oder als erste Anlaufstelle, wenn es um dieses Thema geht. Und das ist ein wahnsinnig aufwendiger Weg, wenn man sich das auch anhört, was Thomas sagt, so wie was sie an Team dahinter haben, was das Team dann auch im Detail macht, wie sie die Tests machen. Die Alternative ist, du bist halt eben austauschbar. Und diese Kombination aus mach hochwertigen Content, wo du wirklich hinterstehst, wo du auch Akribie reinsteckst, in Kombination mit binde die Leute an dich, dann hast du als Content-Portal, kannst du eine schöne Wachstumsstory zeichnen, so wie Thomas jetzt die letzten 25 Jahre gemacht hat, aber auch, du hast halt eben eine Differenzierung zu den AI-Tools. Und wir haben es auch beide festgestellt in unserem eigenen Suchverhalten. Wir nutzen ChatGPT, wir nutzen Perplexity oder die AI-Overviews, um erste Informationen zu sammeln, um Themen für uns zu sortieren. Aber wenn es in die Tiefe geht, wollen wir halt eben auf das Fachportal auch gehen. Und da ist auch das Thema Vertrauensbildung wieder wichtig. Also wenn ihr Tests macht, zeigt Bilder von der Testsituation, dass man weiß, die hatten das Produkt wirklich in der Hand. Die waren in einem Studio drin, wo das halt eben auch technisch überprüft worden ist und macht dann Content, das ist dann eine Riesenherausforderung, der nicht nur für Ingenieure irgendwie tauglich ist, wo irgendwelche Parameter runtergerattert werden, sondern wo halt eben dann auch das so erklärt wird, dass der durchschnittliche Nutzer, durchschnittliche Nutzerin das auch verstehen kann und mag und halt eben das Ganze auch nicht so ausufernd ist. Halt Videocontent muss in der ersten Sekunde knallen und darf auch nicht ein 30-Minuten-Video schaut sich auch kaum jemand an. Oder halt eben auch das Bildmaterial muss halt eben auch dazu passen und die Texte müssen auch dann passen. Und vom Geschäftsmodell her ist das Thema Community immer eine spannende Herausforderung. Mischung in erster Linie ist Community ein Segen, kann aber manchmal, Fluch würde ich nicht sagen, anstrengend werden, weil Community-Menschen halt eben auch oft meinungsstark sind und dann halt die Mischung aus Advertorials oder Marketing manchmal auch nicht so gut heißen. Gleichzeitig bekommt man halt eben extrem wertvolles Feedback. Thomas hat es als Luxusproblem bezeichnet, dass man sich halt mit der Community auseinandersetzen muss. Also insofern, dieser Aufbau, es lohnt sich. Wir sehen bei ganz vielen Unternehmen, wer es geschafft hat, eine Community um sich zu scharen und die auch wirklich zu bedienen, hat strategisch einfach einen wahnsinnig großen Vorteil. Ansonsten neben dem direkten Traffic halt Google einfach eine wahnsinnig wichtige Quelle. Hier muss man natürlich schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Spannend fand ich das ganze Thema Discover. Als Traffic-Kanal ist bei newsgetriebenen Themen, sehen wir das immer wieder. Also wer da unterwegs ist, unbedingt da tiefer mit beschäftigen. Da geht eine ganze Menge. Auch wenn man noch nicht im Detail immer weiß, wie das zustande kommt. Es lohnt sich. Ist beim Thema AI und Traffic übrigens das Gleiche. Also wir wissen auch noch nicht, oder die AI-Zitierung, wir wissen auch noch nicht im Detail, wie man das Ganze nachhaltig auch so steuern kann. Aber wir lernen es jetzt gerade alle. Ansonsten Social Media ist nicht der Traffic-Kanal für die Portale, eher für Sichtbarkeit und halt eben einfach, dass man im Alltag der Leute stattfindet. E-Mail-Marketing ist ein durchaus wichtiges Vehikel, aber tatsächlich nach direktem Traffic und Google eher auf Platz 3, wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe. Also Fazit, Content-Portale haben ihre Daseinsberechtigung, man muss aber was dafür tun. Also mit 0815-Content wird das in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und nochmal das große Plädoyer, kümmert euch um das Thema Community. Da geht eine ganze Menge und das kann richtig, richtig Spaß machen. So. Und abgesehen davon ist halt eben so dieses Thema permanente Weiterentwicklung auf des Contents unglaublich wichtig. Also einfach neue Features ausprobieren, gucken, wie die Leute damit umgehen und das dann halt eben entsprechend dann auch so für die Community zur Verfügung stellen. Ganz, ganz wichtiger Baustein. Das ist so das, was ich mitgenommen habe, Thomas. Was habe ich noch vergessen?
Du hast das super zusammengefasst. Es ist ein super Robin-Overview gewesen. Ja.
Sehr schön. Dann habe ich doch meine Rolle als Zuhörer hier würdig hinbekommen.
Sehr gut.
Ja. Ich sag dir aus zwei Aspekten jetzt vielen, vielen Dank. Also erstmal natürlich, dass du dir jetzt hier die Stunde Zeit genommen hast und Einblicke in euer Business gegeben hast. Zweitens wirklich aus Community-Perspektive. Ihr macht einen richtig geilen Job. Ihr macht wertvollen Content für mich, für meine Kaufentscheidungen, für Mountainbike mit meinem Sohn. Also insofern auch mal danke dafür.
Sehr gerne. Freut mich.
So, liebe Hörer, falls du mit dem Thema Fahrrad irgendwas zu tun hast und die Seiten bisher noch nicht bei dir irgendwie gebookmarkt hast, schau auf jeden Fall drauf, weil ich mag den Content wirklich sehr. Und ansonsten hoffe ich, dass du für deine Content-Strategie, für deine Perspektive auf Content ein paar wertvolle Impulse mitgenommen hast. Vergiss auch nicht, mir Feedback zum Podcast zu geben, den mit 5 Sternen zu bewerten, zu kommentieren, zu abonnieren, was man auch immer da machen kann. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich sag danke und ciao.